Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir sprechen mit der Künstlerin Sarah Nabil über die Lage der Menschen in Afghanistan und begeben uns danach in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Claudius Rauch war Pyrotechniker, Sprengmeister und Fotograf, bevor er ein anderes Talent entdeckte. Er sorgt für die Spezialeffekte beim Film. Fliegende Herzen und lachende Gesichter. Wir blicken in die Welt der Emojis und berichten über die alarmierenden Zustände am Theater Görlitz-Zittau. Seitdem die Taliban im August 2021 erneut die Macht in Afghanistan übernahmen haben, viele Staaten ihre Entwicklungsarbeit ausgesetzt und Botschaften geschlossen. Allein für die Basisversorgung der Bevölkerung gibt es Weiterhilfe, aber die reicht nicht. Die Wirtschaft liegt brach, Kinder und alte Menschen trifft die humanitäre Katastrophe besonders hart. Mädchen dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen und vom Studium sind sie auch ausgeschlossen. Der Großteil der vor 2021 berufstätigen Frauen sitzt nun zu Hause. Sarah Nabil hat Afghanistan 2015 mit gerade mal 20 Jahren verlassen. Sie hat politisches Asyl in Deutschland bekommen und an der Hochschule für Gestaltung in Frankfurt am Main studiert. Vor einem Jahr haben wir mit ihr die Situation von Frauen in Afghanistan besprochen und wir finden, es ist an der Zeit nachzufragen, wie sich was seither verändert hat. Guten Abend, Frau Nabil.
Guten Abend.
Die Taliban tun ja alles dafür, möchte man sagen, Frauen unsichtbar zu machen und ihnen die Stimme zu verwehren. Letzte Woche wurde Sardai Banovan, der erste Radiosender Afghanistans, von Frauen für Frauen von den Taliban verboten. Inzwischen heißt es, darf wieder gesendet werden. Das kam dann doch etwas überraschend. Wie wird denn, Frau Nabil, diskutiert, dass den Frauen untersagt wird, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten?
Ja, was ich so gleich zu dieser Situation sehe und was ich jeden Tag die Nachrichten von Afghanistan bekomme, das bricht mir ehrlich gesagt das Herz, weil ich sehe so, wie stark die Frauen leiden, gerade unter dem Taliban-Regime. Die sind so Misogynist und gleichzeitig auch Terroristen. Und man sieht, seitdem sie in Macht sind, von 15. August 2021 bis heute Tag, allein mehr als 40 Erlasse bekannt gegeben. Das hat die Frauen komplett von jeder Ebene von Gesellschaft erfahren. Und man hört auch gerade, so wie gerade auch Sie berichtet haben, das ganz neue Thema ist, dass Sie haben dieses Verbot mit
den Vereinten Nationen.
Mhm. Genau, ist, bekannt gegeben. Und jetzt ist eine sehr heiße Diskussion, gerade in Afghanistan und auch aus Afghanistan. Ich habe gerade so eine Nachricht gelesen, dass die UN Security Council wollte ein spezielles Treff so machen und darüber so werden sprechen. Aber man sieht auch so jeden Tag, gibt so massive Menschenrechtsverletzung und Frauenrechtsverletzung. Und die United Nations und die Weltcommunity kommen zusammen und am Ende für uns sagen, ja, wir leiden unter dieser Situation, wir wollen, dass die Taliban sich ändern. Aber wir sehen, das passiert nicht. Es ist mehr als 18 Monate, fast jetzt wird es 20 Monate, dass die Taliban an Macht sind. Und die Situation ist noch schlimmer.
Heute wurde gemeldet, dass zwei bekannte Gelehrte das Bildungsverbot für Mädchen kritisiert haben. Es gäbe sogar ein Bildungsgebot, sagen sie, also für Jungen wie für Mädchen. Halten Sie es für möglich, dass es dafür eine wachsende Unterstützung geben kann? Natürlich wurden die beiden Männer auch eingeschüchtert vom Bildungsminister. Aber dennoch ist es ja ein Zeichen, das gesetzt wird.
Ehrlich gesagt, ich kann nicht vertrauen. Sie sagen etwas und machen ganz etwas anders. Gerade so ein anderer Bildungsaktivist, der heißt Matthew Lavissa und der hat im Norden so unglaublich viel Arbeit geleistet, in den letzten 20 Jahren bis heute so Tag. Und der ist gerade in Haft an Taliban. Der ist im Gefängnis gerade. Und die Familie, nicht allein der und auch die Familie von ihm ist gerade im Gefängnis von Taliban. Das ist die Situation. Und die Taliban, kann man überhaupt nicht mit denen etwas rechnen.
Wie, Frau Nabil, geht es Ihren Freundinnen und Angehörigen, die noch in Afghanistan leben?
Mann, es ist echt total schwer, darüber zu reden, weil was man von Afghanistan gerade bekommt, ist es total schlecht. Sie haben gar keine mehr Hoffnung. Und das Leben ist, wenn man keine Hoffnung hat, dann es gibt gar kein mehr Leben. So. Und man sieht, dieses von 35 Millionen Leuten, sie haben überhaupt gar keine mehr Hoffnung. Und das ganz Schlimmste ist, wenn ich von den Leuten höre, dass sie sich Tod wünschen, weil sie sind total müde von diesem Situation und speziell von Frauen. Und was ich so sage, einfach würde ich so ein bisschen Moral geben und sie so emotional so Unterstützung geben und die so Hoffnung geben und sage, ja, das bleibt nicht so und kommt so Änderung und ihr muss so stark bleiben.
Sie selber haben über ihr Studium und ihre künstlerischen Arbeiten sich vernetzen können in der Kulturszene Deutschland. Was für Hilfen könnte denn aus der Kultur kommen für Menschen, die, wie Sie es eben beschrieben haben, ja überhaupt keine Hoffnung mehr haben auf einen Morgen und schon für sich persönlich irgendwie so an einem Endpunkt gefühlt angekommen sind?
Was gerade Afghanistan und speziell Frauen in Afghanistan brauchen, das ist die Solidarität und auch mitzustehen in diesem Kampf. Es tut mir echt leid, dass es noch einen Krieg in der Welt gibt mit Ukraine und jetzt mit Revolution in Iran. Die Afghanistan-Thema ist total runtergegangen und man sieht, dass man hört und man bekommt ganz kaum von Afghanistan in Media und auch im Alltag. Und was ich auch gleichzeitig im Kulturbereich mache oder mit meiner Kunst, einfach die Stimme von Frauen zu sein, die so wirklich brauchen diese Stimme und gleichzeitig auch die Solidarität zu zeigen.
Im Mai nehmen Sie an einer Gruppenausstellung teil, die das Frieda-Burda-Museum in Baden-Baden ausrichtet. Gezeigt werden 31 weibliche Positionen, was eine Reverenz ist an die legendäre Kunstsammlerin Peggy Guggenheim, die 1943 in New York eine Ausstellung mit 31 Künstlerinnen realisierte. Nehmen wir mal an, es wäre möglich, eine Schau nur mit afghanischen Künstlerinnen zu machen. Wie würde die wohl aussehen? Wovon würden die Künstlerinnen in ihren Werken erzählen?
Ein großer Teil, so seit der Machtübernahme von Taliban in Afghanistan, die sind viele evakuiert worden und glücklicherweise auch viele in Deutschland, unsere Künstlerinnen. Und die haben so voll, sie sind so richtig voll. Und ich bin mir sicher dann, was sie zeigen, ist es nicht nur so, sie werden über so dieses repressive Regime sprechen oder wie die Welt die Menschen so wahrnimmt. Oder dieser Unterschied zwischen Menschen leider oder wie die Frauen stark leiden unter den Islamisten. Und unterschiedlich kann man so sagen, aber vielleicht stark kommt von diesem und auch von diesem Trauer oder dieses Trauma, das sie erlebt haben mit Kabul-Flughafen. Weil ein großer Teil von diesen Leuten, die waren in diesem Chaos, als die Kabul-Flughafen, so als die Machtübernahme passiert am 15. August. Und sie waren 2 Tage, 3 Tage, bis sie evakuiert wurden, auch dieses Erlebnis gemacht. Und ich glaube, das haben sie wohl das auch ausdrücken. Und so.
Mhm. Ja. Sie sind im Juni noch bei einer Ausstellung in Berlin vertreten. Beyond Home wird die Show im Kunstraum Bethanien heißen. Sie wollen dort eine neu aufgelegte Version eines Films zeigen, der ursprünglich 2018 entstanden ist. Zu dem Zeitpunkt haben Sie erst 3 Jahre in Deutschland gelebt. Was hat sich seitdem für Sie, Sarah Nabil, verändert?
Ich glaube, vieles geändert für mich, weil ich glaube, die Identität wird aufgebaut, wo man ist. Natürlich ein großer Teil meiner Identität ist von Afghanistan aufgebaut oder von der Sozialgesellschaft von Afghanistan. Aber ich bin jetzt seit 8 Jahren hier in Deutschland und ein großer Teil von mir ist auch jetzt hier aufgebaut. Und natürlich diese Gesellschaft, die Kunstszene, Politik hat mich so geprägt. Und daher ich sehe so diese Entwicklung in jeder Ebene und am meisten so in diesem Thema, was ist Identität, wer ich bin, auch dieses Prozess, dieses Ankommenprozess und wie wird das hier aufgenommen wird. Glücklicherweise in Deutschland, wir haben keine dominante Kultur, aber gleichzeitig, es gibt auch viele Probleme, dass ich so selber erlebt habe. Oder davor habe ich mich auch engagiert. Ich habe auch lange Zeit mit geflüchteten Menschen gearbeitet und auch so künstlerisch das so ausgedruckt, so über dieses Prozess so.
Mhm. Kann Deutschland für Sie Heimat werden?
Was ich so denke, ich sage immer, ich bin eine Weltbürgerin und ich fühle mich schon, ein Teil von mir ist jetzt Deutsch und so Deutschland kann auch eine große Rolle spielen. Ja. Wo ich bin, das ist meine Heimat.
Über die Lage der Menschen in Afghanistan und ihre künstlerische Arbeit habe ich mit Sarah Nabil gesprochen. Vielen Dank, Frau Nabil, für Ihre Schilderung.
Danke auch.
Und wir begeben uns heute wieder in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Wenn es in einer Filmszene regnen, stürmen oder brennen soll, dann wartet natürlich kein Regisseur auf entsprechende Wetterverhältnisse. Es zündelt auch niemand am Set. Was gebraucht wird, sind spezielle Effekte. Dafür zuständig ist ein sogenannter Special Effects Supervisor. In Deutschland üben nicht viele diesen Beruf aus. Die Szene ist sehr überschaubar. Claudius Rauch gehört dazu. Mit ihm hat sich Yahya Mirani getroffen.
Eine Szene aus der Serie Babylon Berlin. Hauptfigur Gerion Rath läuft durch die dunklen Straßen im Berlin der 1920er. Es nieselt, Nebel kriecht aus den Gassen und hüllt die Stadt in ein düsteres Gewand. Was auf dem Bildschirm so atmosphärisch wirkt und natürlich aussieht, erfordert im Hintergrund viel Arbeit. Sprinkleranlagen, Wind- und Nebelmaschinen. Am Set von Babylon Berlin ist das die Aufgabe von Special Effect Supervisor Claudius Rauch.
Es gibt nicht diese sogenannte One-Button-Solution, dass man irgendwo einen Knopf drückt und alles ist unter Nebel, sondern da kommen halt die SFX-Techniker wieder zum Tragen, die das dann herstellen müssen. Das heißt, du hast also große Nebelmaschinen, der Nebel muss verteilt werden, manchmal müssen Pickups aufgebaut werden mit Windmaschinen, Nebelmaschinen drauf, die dann hinten durchs Feld fahren zum Beispiel, um den ganzen Hintergrund zuzunebeln. Dann kommt eine Windböe, der bläst das alles wieder weg, dann musst du es wieder nachlegen und so weiter. Und das ist dann richtig Arbeit.
Und die macht Claudius Rauch seit mittlerweile 25 Jahren bei den verschiedensten Filmen, Fernseh- und Werbeproduktionen. Rauch hat erst BWL studiert, dann Ausbildungen gemacht zum Pyro- und Veranstaltungstechniker und zum Fotografen. Einen linearen Weg zu seinem Beruf gibt es nicht, meint er.
Du musst schon unglaubliches Vorwissen aus anderen Berufen mitbringen. Also die meisten Leute, die kommen aus dem handwerklichen Beruf, zum Beispiel aus dem Metallbau oder Installateure zum Beispiel, Pyrotechniker, Sprengtechniker. Ich sage immer, die Ausbildung zum Spezialeffektler muss man sich alle Folgen von MacGyver angucken und alle Folgen von Sendung mit der Maus.
Und nicht nur handwerkliche Fähigkeiten sind elementar, genauso wichtig ist Kreativität. Effekte so zu gestalten, dass sie in der Kamera real wirken und gleichzeitig beeindrucken.
Ich habe immer meine Buntstifte in so einem Federmäppchen und dann Papier und dann male ich Explosionen auf. Also die werden richtig designt. Da sagt man, okay, hier habe ich den Effekt, der macht mir da so ein bisschen Fünkchen und das macht mir da so ein bisschen lila, ein bisschen rotes Britzel noch so rein und dann noch ein bisschen da. Und dann hat man so, kann man sich vorstellen, wie im Photoshop, so verschiedene Layer, legt sich es übereinander und dann sagt man, so sieht es ja eigentlich cool aus. Das ist wie eine Komposition.
Im Laufe der Jahre hat Rauch bei zahlreichen Produktionen mitgewirkt. Zuletzt Tschernobyl, das Damengambit und Tar. Bei einem neuen Projekt liest er sich anfangs das Drehbuch durch und identifiziert dann im Text die nötigen Spezialeffekte.
Man liest sich in die Szene ein und dann läuft ja so der eigene Film im Kopf irgendwie ab. Wie könnte es aussehen? Es wäre doch cool, wenn da noch ein Kamin brennen würde oder jetzt irgendwas anderes drin ist. Zum Beispiel eine Action-Szene, eine Autoverfolgungsjagd mit viel Schießerei und irgendwie solche Geschichten. Dann denkt man auch, ja, was könnte man denn da? Schießt der in den Kofferraum, in die Tür, Glasscheiben, wie auch immer. Und dann schreibt man sich das alles so auf. Und dann trifft man sich irgendwann mal mit dem Regisseur und spricht darüber.
Special Effect Supervisor arbeiten eng mit Regie, Kamera und Produktion zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Szenenbilder. Dabei ist Regen auch nicht gleich Regen. Nieselregen, Schauer, Wolkenbruch. Dichte, Menge und Größe von Regentropfen ergeben teilweise völlig unterschiedliche Bildeindrücke und erfordern unterschiedliche Methoden. Wichtig für Claudius Rauch ist es im Vorfeld zu planen, welche Effekte real nachgestellt werden und welche in der Postproduktion von der sogenannten VFX-Abteilung digital eingefügt werden sollen.
Nasse Haare digital machen und nasse Klamotten, schwierig, ne? Aber es muss vielleicht nicht mehr der ganze Hintergrund regnen, ne? Also ich kann vielleicht den Hintergrund digital machen, indem ich da so einen Regen reinmache, aber im Vordergrund habe ich einen echten Regen, habe die Interaktion mit dem Darsteller. Darsteller wird nass, Wasser tropft von der Nase. Das brauche ich. Natürlich, das brauchen wir in der Kamera.
Wenn klar ist, welche Effekte real konstruiert werden, kommt die nächste Herausforderung für Claudius Rauch. Szenen werden oft unzählige Male aus verschiedenen Perspektiven gedreht, also müssen alle seine Effekte reproduzierbar sein. Eine Wand muss 10-mal genau gleich explodieren, Regen 10-mal gleich fallen. Für die Zuschauenden von Serien wie Babylon Berlin bleibt Claudius Rauch im Hintergrund. Denn ein Special Effect Supervisor macht seinen Job meistens dann gut, wenn die Effekte so natürlich wirken, dass man am Ende gar nicht merkt, dass es ihn gibt.
Ja, ja, Mirani hat sich von Claudius Rauch erklären und zeigen lassen, wie er spezielle Effekte für Filme entwirft und produziert. Morgen nehmen wir sie mit in die Werkstatt eines Rahmenbauers, der viele Museen mit Bilderrahmen versorgt. Emojis sind aus unserer Alltagskommunikation kaum mehr wegzudenken. Wie schnell wird der Freundin mal eben eine Blume geschickt, der Mama eine Umarmung, dem Liebsten ein Kuss und der Freundegruppe ein Handzeichen. 92% nutzen Emojis. Dass die kleinen Bildchen so derart einschlagen würden, damit hatte ihr Erfinder vermutlich nicht gerechnet. Ende der 1990er Jahre in Japan. Timur Gökçe hat die Frage interessiert, welche Emojis am meisten und welche eher weniger genutzt werden.
Am meisten benutze ich echt das Daumen-hoch-Emoji.
Das orangene Herz.
Den mit dem Kringel im Gesicht.
Der Affe, der sich die Augen zuhält.
Das mit diesen Herzaugen.
Das Smiley, das so unten ausläuft.
Wahrscheinlich den Daumen hoch.
Das orangene Herz und die winkende Hand.
Das Herz ist in Flammen.
Das lachende Emoji.
Es fliegen Herzen und lachende Gesichter. Vor allem in Form von Emojis. Liebe und Freude werden in unseren Textnachrichten sehr häufig ausgetauscht. Das bestätigt auch die Rangliste der meistgenutzten Emojis von Unicode. Das mit Freudentränen lachende Smiley ist unangefochtener Spitzenreiter und macht allein 5% aller verschickten Emojis aus. Dicht gefolgt vom roten Herzen und danach kommt erstmal nichts. Doch auffällig ist, dass auf den nachfolgenden Plätzen fast nur Emojis sind, die eine positive Bedeutung haben. Daumen hoch, Herzaugen, Kuss, Grinsen. Das ist kein Zufall, weiß Christa Dürscheid.
Ja, weil es ja oft eben dazu dient, Sympathie, Wärme zum Ausdruck zu bringen.
Sie forscht schon seit Jahren zum Thema Emojis und weiß, warum viele von uns unsere Nachrichten so gerne mit ihnen schmücken.
Viele dieser Nachrichten sind ja in einem privaten Kontext. Und da haben viele dann das Bedürfnis, diese Botschaften oft an Freunde, Familie, gute Bekannte auch sympathisch zu gestalten, auch Emotionen zum Ausdruck zu bringen, wie man es ja im Gespräch auch tun könnte. Und dafür eignen sich Emojis sehr gut.
Ein Blick in meine Liste der Emojis, die ich in letzter Zeit am meisten verschickt habe, verrät, auch ich nutze fast nur solche Symbole, die Emotionen wie Spaß, Glück und Liebe transportieren. Emojis helfen anscheinend, unsere Gefühle besser auszudrücken und zu kommentieren. Eine weitere Funktion ist das Illustrieren. Wenn ich einen Freund per Nachricht frage, ob er mit ins Schwimmbad möchte, kann ich zum Beispiel ein Schwimm-Emoji ans Ende meiner Frage setzen.
Es kommt aber auch vor, dass man dann anstelle eines Wortes zum Beispiel ein Emoji setzt.
Und ich bei Geburtstagsgeschenk den Wortteil Geschenk durch das entsprechende Emoji ersetze. Das kommt aber eher selten vor, so Christa Dürscheid.
Ich benutze fast nie Essens-Emojis.
Oder so diese ganzen Formen oder sowas.
Alles, was mit Geld zu tun hat.
Diese Hand am Kopf, die so ein bisschen grüßt wie so ein Soldat.
Dieses Kotz-Emoji, wo ein grüner Schwall rauskommt.
Auch die Fahnen habe ich noch nie verwendet und Essen ganz selten.
Diese Flaggen.
Essen eigentlich auch nicht.
Den kotzenden Smiley.
Im Vergleich zu Herzchen und Küsschen sind Fahnen- und Essens-Emojis anscheinend nicht so hoch im Kurs. Das ist für Christa Dürscheid keine große Überraschung.
In der Alltagskommunikation, wo Emojis in Nachrichten verwendet werden, in denen es darum geht, Verabredungen zu treffen oder eben über den Alltag zu berichten, da werden wahrscheinlich solche Länderbezüge relativ selten hergestellt.
Und was die Essens-Emojis angeht?
Die Palette an Speisen ist ja jetzt auch so groß, dass es einfach da auch viele andere Emojis gibt, die man da gar nicht im Blick hat.
Ein kurzer Blick auf die Emoji-Speisekarte in meinem Handy ist tatsächlich eine Überforderung. Dieses Emoji-Restaurant würde mit so einer Speisekarte sicherlich als international durchgehen. Von Burrito und Bolognese über Sushi und Speck ist so einiges dabei. Doch wer entscheidet, welche Symbole in die Emoji-Gemeinde aufgenommen werden?
Es gibt ein Gremium, das ist das eben sogenannte Unicode-Konsortium.
Dieses Gremium besteht aus VertreterInnen der großen Tech-Firmen wie Apple, Google und Microsoft und Linguisten. Mehrmals im Jahr treffen sie sich, um die eingereichten Anträge von Menschen aus aller Welt für neue Emojis zu prüfen. Gute Chancen hat ein Antrag, der überzeugen kann.
Dass es ein Emoji ist, das irgendwie auch gesellschaftlich relevant ist, das international auch verwendet würde und nicht nur in einem bestimmten Land oder bestimmten Kulturkreis.
Schwangere Männer oder auch ein Biss auf die Lippe sind zwei der neuen Emojis, die seit dem Zuwachs hinzugekommen sind. In diesem Jahr sollen sich zu den bereits gut 3600 Emojis 500 neue dazugesellen. Viele davon sollen Variationen von schon bestehenden sein. So oder so werden durch die vielen neuen Emojis weitere ins Abseits geraten. Vielleicht entschließt sich das Unicode-Konsortium ja auch irgendwann dazu, die Anzahl der Emojis auf unserer virtuellen Tastatur zu verringern.
Ein Blick auf die Emoji-Welt von Timur Gökçe.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die liest Birgit Dölling.
Bundestagspräsidentin Baas hat die Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaften aufgefordert, einen besonderen Blick auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz zu richten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, künstliche Intelligenz schaffe eine neue Herausforderung. So ließen sich etwa Personen einfach in Pornos einbauen. Um solche Fakes zu erkennen und zu verfolgen, brauche es Beratungsstellen und in den Staatsanwaltschaften eigene Zuständigkeiten und Kooperationen mit den Ermittlungsbehörden. Baas sprach sich außerdem dafür aus, Plattformen sozialer Medien stärker in die Verantwortung zu nehmen, wenn Hassbotschaften über sie veröffentlicht würden. Da gäbe es Handlungsbedarf auf europäischer und internationaler Ebene. Wenn etwas in der analogen Welt als Straftat gilt, müsse das auch in der digitalen Welt so sein, so die SPD-Politikerin. Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben einer Studie zufolge im Jahr 2022 rund 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern eingenommen. Das seien etwa 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, heißt es in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Auf die katholische Kirche entfielen demnach knapp 6,8 Milliarden Euro, auf die evangelische etwa 6,1 Milliarden Euro. Der Iran verschärft sein Vorgehen gegen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zeigen. Die Polizei teilte mit, zur Kontrolle und Identifizierung würden an öffentlichen Plätzen und Verkehrsstraßen Kameras installiert. Sollten Frauen gegen die Kleidervorschriften verstoßen, erhielten sie eine Warnung per SMS. Darin würden sie auch über die möglichen Strafen informiert. Die Polizei rief zudem Ladenbesitzer auf die Einhaltung gesellschaftlicher Normen zu achten. Im Iran zeigen sich seit Monaten Frauen auch nach der gewaltsamen Niederschlagung der Protestkundgebungen immer wieder ohne das vorgeschriebene Kopftuch in der Öffentlichkeit als Zeichen ihres Widerstands gegen die Regierung. Twitter versucht erneut, seinen Nutzern die Interaktion mit einem konkurrierenden Online-Dienst zu erschweren. Seit dem Wochenende werden Links zur Blogplattform Substack blockiert. Substack hatte vor wenigen Tagen einen Dienst mit dem Namen Notes angekündigt, der zu einem Konkurrenten für Twitter werden könnte. Links zu Inhalten bei Substack werden mit dem Verweis blockiert, sie seien als potenziell unsicher eingestuft worden. Twitter-Besitzer Elon Musk äußerte sich zunächst nicht dazu. Musk zahlte für Twitter rund 44 Milliarden Dollar und versucht nach einem Umsatzeinbruch, das Geschäft unter anderem mit Abo-Einnahmen anzukurbeln. Die Star-Wars-Saga geht weiter. Wie die Studiopräsidentin mitteilte, können sich Fans auf drei neue Filme der Weltraumgeschichte freuen. Jeder von ihnen werde verschiedene Epochen der Star-Wars-Geschichte abdecken, sagte die Präsidentin des 2012 vom Disney-Konzern aufgekauften Studios Lucasfilm Kathleen Kennedy. Zudem werde jeder der drei Filme einen anderen Regisseur haben. Erstmals soll demnach auch eine Frau Regie führen. Der erste der drei Filme soll allerdings erst 2025 in die Kinos kommen.
Daniel Morgenroth leitet das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau. Bühnenkunst in 4 Sparten an 2 Häusern anzubieten, das kostet Anstrengung und Geld. Geld, das nicht mehr zur Verfügung steht. Weshalb Daniel Morgenroth in dieser Woche Alarm geschlagen hat. Obwohl das Theater in der Strukturwandelregion Ostsachsen dringend gebraucht wird, steht es offenbar kurz vor der Insolvenz. Wie konnte es dazu kommen, dass sich die Lage so zuspitzt. Alexandra Gerlach berichtet.
Die Kernbotschaft des Intendanten ist ebenso deutlich wie dramatisch. Angesichts stark gestiegener Kosten für den Bühnen- und Theaterbetrieb, die Anhebung der Mindestgagen und die anstehenden Tariferhöhungen klaffe jetzt ein Riesenloch im laufenden Etat für 2023.
Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, die mir große Sorgen macht, weil wenn nichts passiert, melden wir hier im Laufe dieses Jahres noch Insolvenz an, wenn gar nichts passiert. Also so viel Geld kann niemand aus einem laufenden Haushalt einsparen.
Intendant Daniel Morgenroth ist krisenerprobt und eigentlich Optimist. Als im November die Sprinkler-Löschanlage unplanmäßig auslöste und die gesamte Bühne des Görlitzer Theaters binnen Minuten komplett unter Wasser setzte, wusste Morgenroth bereits, dass schwere Zeiten auf das Theater und ihn zukommen würden.
Also als ich zum ersten Mal auf der zerstörten Bühne stand, hätte ich sag's ganz offen, wirklich heulen können.
Dennoch versuchte Morgenroth in der Krise auch die Chancen zu sehen.
Nachdem sich der Schock mal gesetzt hatte, nach den ersten 2 Tagen Schock, kommt da so ein Kampfesmut auf. Und wir müssen wirklich sagen, wir sind die Künstler, wir sind die Kreativen, wir finden Lösungen und das werden wir jetzt tun.
Doch jetzt sei ein Punkt erreicht, an dem es an die Substanz gehe, warnt Intendant Morgenroth im Gespräch mit dem MDR eindringlich.
Ja, also wir rechnen tatsächlich gerade Horrorszenarien an. Das kann man es nicht beziffern, denn die Beträge, die da im Raum stehen, bedeuten, dass wir ungefähr 30 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssten. Das bedeutet allein jetzt, ich sag's mal so, die Tanzkompanie streichen oder den Chor streichen, das reicht nicht. Das heißt, wir reden jetzt nur noch über ganz harte Maßnahmen. Entweder wir schaffen das ganze Schauspiel ab oder das ganze Musiktheater oder das ganze Orchester.
Ohne grundsätzliche Einschnitte sei ein Sparen aus dem laufenden Haushalt kaum möglich, so der Intendant. Denn auch personell sei man inzwischen sehr knapp bestückt.
Also es ist im Moment auch so, dass alle Abteilungen bei uns, wenn eine Person mal länger als eine Woche ausfällt, dann bricht schon alles zusammen. Also wir haben wirklich keine Redundanzen mehr, auf die wir uns stützen könnten, sondern wenn man jetzt sagt, es ist zu teuer, dann muss die Politik klar sagen, was sie sich nicht mehr leisten will.
Das Angebot des Gerhard-Hauptmann-Theaters aus Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzerten wird unter anderem vom Land Sachsen über das Kulturraumgesetz finanziert, sowie vom Landkreis Görlitz und den beiden Städten Görlitz und Zittau. Jahrelang hatten spezielle Haustarifverträge für die Theater von Görlitz und Zittau die Personalkosten gedämpft. Nach dem Prinzip mehr Freizeit für weniger Geld. Dann wurde ein Kulturpakt geschlossen und die Mindestgagen von 2.000 auf 2.700 Euro pro Monat angehoben. Zusätzliche Tariferhöhungen werden folgen. Doch nun sehen sich beide Kommunen nicht in der Lage, die Zuschüsse zu erhöhen. Es sei eine missliche Lage mit Ansage, sagt Intendant Morgenroth im Interview mit dem MDR.
Denn es war ja klar, dass Tariferhöhungen kommen. Es war klar auch, es wird alles immer teurer. Aber natürlich waren alle kommunalen Träger vorsichtig und haben in Corona-Zeiten sich gefreut, dass man Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Das Personalbudget wird enorm entlastet und man friert erstmal die eigenen Beiträge ein. Die Tariferhöhungen gehen aber gleichwohl weiter und diese Sprünge summieren sich und dann steht man auf einmal vor einer riesigen Stufe.
Jetzt sei die Politik an einem Punkt, an dem es grundsätzlich werde, sagt der Intendant mit Blick auf die strukturschwache Region Ostsachsen.
Wenn ich die Region nach vorne bringen will, wenn ich, wie es immer heißt, im Strukturwandel Regionen weg von der Kohle hin zu innovativen, lebhaften Regionen bringen möchte, dann ist Theater, Kultur, Musikschulen, Volkshochschulen, Museen sind ein ganz zentraler Baustein dieser Strategie.
Der Weckruf des Görlitzer Intendanten hat Signalwirkung für viele andere Bühnen und Kulturbetriebe, Land auf, Land ab, die sich alleine nicht tragen können und auf kommunale oder staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Angesichts der enorm gestiegenen finanziellen Anforderungen an die öffentlichen Kassen müsse der Stellenwert der Kultur für unsere Gesellschaft neu verhandelt werden, fordert Intendant Daniel Morgenroth.
Wenn man diese Sparmaßnahmen durchführt, dann wird man verzichten müssen. Dieser Irrglaube, man könne immer das Gleiche haben für weniger Geld, das ging 10 Jahre auf dem Rücken der Belegschaft über Haustarife, über sehr viel Mehrarbeit. Da machen sich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen krumm. Und das geht jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt noch billiger werden soll, dann müssen Dinge weg.
Der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau, Alexandra Gerlach, berichtete über die schwierige Lage. Nach jahrelangen Renovierungs- und Umbauarbeiten ist in Bratislava die slowakische Nationalgalerie wiedereröffnet worden. Nie zuvor in der Geschichte des Landes war mehr Geld für die Rekonstruktion eines öffentlichen Gebäudes ausgegeben worden. Die Schwierigkeit bestand darin, die verschiedenen Stile des kontinuierlich erweiterten Baus in Einklang zu bringen. Besonders heikel war der Umgang mit dem architektonischen Erbe aus kommunistischer Zeit. Eine brückenartige, knallrote, wuchtige Fassade. Marianne Allweis hat sich durch die Räume führen lassen.
Hausführungen sind in der neu gestalteten slowakischen Nationalgalerie in Bratislava oft Chefinnensache. Direktorin Alexandra Kusa ist nicht nur Kunstexpertin, sie hat auch Architektur studiert. Das fällt immer wieder auf. Museen und Galerien sind fast immer so gebaut, dass sie durch die Tür kommen, die fällt hinter ihnen zu und sie wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sind. Sie sind nur drinnen mit der Kunst. Die Architekten wollten das hier anders machen, daher ist vieles so transparent geworden. In den sogenannten Wasserbaracken in barocken Militärgebäuden aus der Habsburger Zeit wurden Ziegelwände freigelegt. Schon vom Eingang aus reicht die Sicht bis in den Innenhof und hinüber zum Neo-Renaissance-Palast aus dem 19. Jahrhundert, der auch zum Gebäudekomplex der Nationalgalerie am Donauufer gehört. Ich komme noch aus der Generation, der man gesagt hat, Bratislava ist die Schöne an der Donau. Lustig war dabei nicht die Schöne, sondern das an der Donau. Fast nur private Gebäude in Bratislava bieten einen Blick auf den Fluss. Nun kommt die Nationalgalerie dazu. Auch von ihrer modernen Fassade aus, einer überdimensionierten mehrstöckigen Brückenkonstruktion aus dem Jahr 1977. Uns hat die Idee gut gefallen, die Besucher hier plötzlich nach draußen zu führen. Deshalb sind auf zwei Stockwerken durchsichtige Gänge mit Donaublick entstanden. Es freut mich sehr, dass Sie gleich begriffen haben, dass Sie sich hier hinsetzen sollen. Die Überbrückung habe von Anfang an Kontroversen ausgelöst, erklärt die Direktorin der slowakischen Nationalgalerie Kusa, weil sie so radikal in das Uferbild von Bratislava eingegriffen habe. In der Altstadt herrscht immer diese Sehnsucht nach den goldenen Gassen. Außerdem wurde der Architekt Wladimir Djedecek aus unbekannten Gründen zu einem Symbol des Kommunismus. Da seine Überbrückung auch noch rot war, hat sich das angeboten. Es war aber ungerecht, denn sein Werk war ziemlich mutig. Die modernen Ausstellungsräume galten als die großzügigsten in der Slowakei. Sie waren allerdings schnell baufällig und mussten 2001 aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Damals waren in Umfragen 90% der Bevölkerung für einen Abriss der Fassade. Der sozialistische Kulturpalast Istropolis ist vor einem Jahr nach langer Kontroverse in Bratislava abgerissen worden. Doch im Wettbewerb für die Rekonstruktion der Nationalgalerie konnte sich ein Entwurf durchsetzen, der den brutalistischen Anbau erhalten wollte. Das sei eine große Herausforderung gewesen, erzählt der Architekt Pavol Paniak. Es gibt Anleitungen, wie man mit barocker Architektur oder mit gotischer arbeiten soll. Mit jeglicher altertümlicher. Es existieren aber keine Anleitungen, wie man sich gegenüber Nachkriegsarchitektur der späten Moderne verhalten soll. 7 Jahre hat der Umbau gedauert und 79 Millionen Euro gekostet. Es war die größte Investition in ein öffentliches Gebäude seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1993. Leitgedanke war neben der neuen Transparenz auch Nachhaltigkeit. So wie wir einige Ideen von Djedecek recyceln, so recyceln wir alte Materialien. Die Lamellen der Brückenkonstruktion haben wir restaurieren lassen und nutzen sie nun für das neue Depotgebäude. Alle Böden sind aus Terrazzo-Fliesen. In die haben wir Travertinplatten hineinmischen lassen, die früher im Außenbereich lagen. Die Nationalgalerie hat deutlich an Ausstellungsfläche gewonnen. Sie beherbergt nun außerdem einen Kinosaal, eine Bibliothek, einen öffentlich zugänglichen Innenhof sowie ein Café und eine Buchhandlung. Darüber hinaus hat das Projekt laut der Museumsdirektorin Kusa für die Slowakei den Beweis erbracht, dass sozialistische Architektur durchaus restauriert werden kann. Im Lauf der Zeit ist es gelungen, die Überbrückung zu verteidigen, zu zeigen, warum sie interessant ist und was diesen Innenraum ausmacht. Auch die Silhouette von Bratislava hat sich durch Neubauten verändert. Und wir haben natürlich auch nachgeholfen. Es ist ja unsere Arbeit, die Architektur zu erklären. Auch die öffentliche Meinung habe sich gedreht. Das bestätigen die ersten Besuchergruppen. Die Überbrückung hat mich vor allem von außen gestört, wenn ich diese gewaltige rote Fläche gesehen habe. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich denke, es wird ein wunderschöner Raum für Kunstwerke sein.
Marianne Allweis nach einem Rundgang durch die wiedereröffnete, renovierte slowakische Nationalgalerie in Bratislava. Und nun schaut Arno Otsesek für Fazit zurück auf die Feuilleton-Themen der Woche.
Auf die Frage, was hören Sie, antwortet der Künstler und Filmemacher Benjamin Heisenberg in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: Deutschlandfunk in jeder Lebenslage. So viel vorab und jetzt geht es richtig los. Straße frei, forderte die Tageszeitung. Verdammt nicht den E-Scooter, verdammt die Verkehrspolitik. Sie erinnern sich, in Paris hatten bei einer Bürgerbefragung 89% der Teilnehmer für ein Verbot von E-Scootern votiert. Und dagegen setzte Caroline Schwarz eine Lobpreisung des zu Unrecht verfemten Elektrogefährts. Das versprach jedenfalls die Unterzeile. Aber hören Sie selbst. Womit die Kritikersternchen innen recht haben, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Auch in deutschen Großstädten liegen unzählige kaputte E-Roller auf Gehwegen oder verrotten in Flüssen. Statt auf dem Fahrradweg rasen viele, am liebsten gleich zu zweit mit Hund, auf dem Gehweg an verschreckten Fußgängersternchen innen vorbei. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Doch daraus zu schließen, dass E-Scooter aus den Großstädten verschwinden sollen, ist billiger Populismus gegen junge Menschen. Denn auch Räder und Autos vermüllen Innenstädte und verursachen Unfälle. Doch hier fordert kaum eine Sternchen-R ein Verbot. Soweit die nicht allzu lobpreisende Lobpreisung des E-Scooters in der Taz. Zum selben Thema äußerte sich Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Gewohnt unterhaltsam, verfiel beim Blick in die Zukunft allerdings in den hohlen Sound von Parteibroschüren. Klar ist, so Matzig, dass der öffentliche Raum in den Städten endlich ist. Das heißt, die Zonen für unterschiedliche Mobilitätsangebote stehen vor allem in den Ballungsgebieten unter Konkurrenzstress. Das erfordert aber eine Infrastruktur- und Raumplanung, die zunehmend komplexen Mobilitätsideen und einem zukunftsfähig verzahnten Mikroklima des Unterwegsseins gerecht wird. Gerd Matzig, allen Ernstes ein zukunftsfähig verzahntes Mikroklima des Unterwegsseins beschwörend. Apropos Phrasen. Christian Meyer analysierte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Auftritt von Sarah Wagenknecht im ZDF, bei dem sie erklärt hatte, sie könne sich eine Zukunft als Publizistin vorstellen, aber auch die Neugründung einer Partei, wozu sie von vielen ermuntert werde. Allerdings wolle sie ihre politische Karriere nicht mit einem Flop abschließen. Klüger lässt sich psychologisch kaum vorgehen, wenn ein Nice Try Wirkung haben soll, so Meyer. Ich brauche Geldgeber, Leute, die einen Apparat aufbauen, und wenn ich nur ein halbes Jahr lang im Zentrum derartiger Spekulationen gestanden haben werde, dabei unentwegt einen neuen Burnout herbeiredend, lässt sich zumindest ein neuer Bestseller landen nach dem Mega-Erfolg von Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm. Die Kunst der Irreführung durch Locksignale gibt Wagenknecht etwas Zauberhaftes und Leichtes. Erfolge scheinen mit leichter Hand hergestellt und Misserfolge nicht wirklich ins Gewicht zu fallen. Maliziös, der FAZ-Autor Meyer. Noch maliziöser sprang einst Pablo Picasso mit vielen Frauen um. Zum 50. Todestag des Großkünstlers konstatierte Hanno Rauterberg in der Wochenzeitung Die Zeit: Picassos liebstes Sujet war und blieb das Frauenporträt. Und oft waren es seine Geliebten, die er mit einer seltsamen Mischung aus Faszination und Abscheu ins Bild setzte. Häufig wurde beschrieben, wie er ihnen die Köpfe verdrehte, ihre Leiber zerhieb und neu montierte. Ein Vorgang der Deformation und Destruktion, der sich als eigener künstlerischer Ausdruck vielleicht auch als Zeichen einer an sich selbst irre werdenden Moderne verstehen lässt. Allerdings, Picasso entmenschlichte die Frauen nicht allein auf der Leinwand, ebenso schikanierte und quälte er sie im realen Leben. Er unterwarf sie seiner animalischen Sexualität, sagte später seine Enkelin Marina. Er war ein Ungeheuer. Auch in moralischer Hinsicht scheint Picasso also aus der Zeit gefallen. Hanno Rauterberg in der Zeit. Wann sind Frauen wirklich zufrieden, heißt das Buch des Soziologen Martin Schröder, gegen dessen Thesen sich seine Fachkollegin Jutta Almendinger im Spiegel verwehrt. Es ist die radikale Einseitigkeit von Martin Schröder, die problematisch ist. Sein Dreischritt sieht so aus. Frauen haben andere Wünsche als Männer. Das Leben, das sie sich wünschen, leben sie auch. Die schlechtere sozioökonomische Situation von Frauen ist voll in Ordnung. Warum etwas ändern durch Quoten, die Frauen in Führungspositionen sozusagen zwingen? Oder durch Programme, die mehr Frauen in technische und naturwissenschaftliche Berufe bringen sollen? Oder durch die Umverteilung von Elternzeiten zwischen Vätern und Müttern? All diese Ansätze seien demnach Folgen eines illiberalen Feminismus. Almendinger findet das falsch, aber ein starker Konter gelingt ihr nicht. Sie wendet vor allem ein, in wesentlichen Fragen ignoriert Schröders Buch den aktuellen Forschungsstand und methodische Fragen. Von einem ganz besonderen Frauentypus berichtete der Historiker Alexei Tichomirow in der FAZ. Die Telegram-Gruppe Soldatenwitwen Russlands appellierte im Januar an Putin, eine groß angelegte Mobilisierung auszurufen und den Männern die Flucht aus dem Land zu verbieten. Sie unterscheiden richtige von falschen Frauen und empfehlen sich als diejenigen, die ihre Männer nicht hinter ihren Röcken verstecken, sondern bereit seien, alles für den großen Sieg zu tun. Sie preisen alle Entscheidungen im Kreml. Sie beanspruchen, die moralische Stimme des Landes zu sein, indem sie Verräter entlarven, Dienstverweigerer anprangern und sich über das Ausbleiben militärischer Erfolge beklagen. Übrigens empfiehlt die Kirche in Russland den Kriegerwitwen laut Tichomirow, Kinder kriegen als Trost über die Gefallenen. Umso tiefer der Schatten, der auf Schröder und die Moskau-Connection fällt. Unter diesem Titel feierte die Neuzürcher Zeitung ein Buch von Reinhard Bingener und Markus Wehner. So verheerend das Zeugnis, das Schröder, Steinmeier, Gabriel und Schwesig darin ausgestellt bekommen, hält es Susanne Gaschke doch für ein ziemlich realistisches Sittengemälde. Wie schön, dass Claudio Seidel in der FAZ etwas Nettes über Heiner Lauterbach gesagt hat, der 70 geworden ist, nämlich: Heiner Lauterbach hat alles, was einer braucht, um ein Filmstar zu sein. Das Einzige, was ihm fehlt, sind die Filme dafür. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern. Vielleicht folgen Sie der Parole, die im Berliner Tagesspiegel Überschrift wurde: Lieben, fallen, weiterstürmen.
Ich bin Sigrid Brinkmann, verabschiede mich in die Nacht und wünsche gute Ostertage.